Ja, wer von euch hat schon Nöte durchgemacht und Stürme, vielleicht sogar schwere Nöte, der darf strecken, muss aber nicht. Wer von euch hat in dieser Situation dann auch bezeugen dürfen und erfahren dürfen, dass Gott Bewahrung geschenkt hat oder durchgetragen hat, geholfen hat? Ja, Gott ist der Gott, der uns berufen hat, der uns bewahrt und den wir zu Recht als unseren Hirten bezeichnen können. Der Jesus sagt von sich: Ich bin der gute Hirte. Und damit wollen wir uns heute etwas beschäftigen, mit dem guten Hirten. Und man kann natürlich sehr viel darüber sagen, deswegen sind es heute ein paar Gedanken und vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Jesus, der gute Hirte. Wir wollen anfangen natürlich mit dem, was so wichtig ist, was er auch selber erwähnt. Da, wo er sagt: Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dadurch, dass er das getan hat, dass er bereit war, sein Leben für die Schafe zu lassen, hat er auch bewiesen, dass er wirklich der gute Hirte ist. Er sagt ja selbst, dass er eben nicht wie diese Mietlinge sind, die Mietlinge, die sich nicht um die Schafe kümmern. Er kümmert sich tatsächlich um die Schafe sind ihm nicht egal, er hat sein Leben für die Schafe gelassen. Eben in Johannes 10 spricht er davon, dass er sein Leben lässt, zu einem Zeitpunkt, wo er natürlich das Leben noch nicht gelassen hatte. So wie das im Alten Testament angekündigt war, dass der Messias sein Leben hingeben würde für die Schafe, dass er sein Leben lassen würde, um eben die Erlösung zu erwirken, so hat der Herr Jesus es auch immer wieder selbst angekündigt, dass das passieren würde. Er lässt sein Leben für die Schafe. Und auch Petrus geht darauf ein und er bezieht sich dabei auch auf das Alte Testament, auf Jesaja 53, wo dieses Thema eben ausführlich behandelt wird. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Herr Petrus hat ja in seinem Brief, in seinen beiden Briefen, einen wichtigen Schwerpunkt auf das Thema Leiden. Ja, Leiden um des Herrn Willen. Zum einen spricht er davon, er erklärt es, er möchte auch die Empfänger seiner Schreiben darauf vorbereiten auf Leid und ihnen auch nahelegen, dass sie bereit sind zu leiden. Und deswegen betont er, dass wir dazu berufen sind, weil Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat. Also seinen Fußstapfen, nämlich den Fußstapfen des Leidens, unter anderem den Fußstapfen des Leidens, sollen wir nachfolgen. Und jetzt wird so wunderbar erklärt, was der Herr getan hat und wie er dafür uns wirklich ein wahres Vorbild ist. Er ist nicht wie ein Herr, der sagt: Jetzt leidet mal für mich, und sitzt fernab auf seinem großen Thron und verlangt, dass wir leiden. Nein, er ist der Herr, der in diese Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist. Schon das war eine Ja, eine Demütigung, eine Erniedrigung für ihn. Er war bereit, sich zu erniedrigen. Er, der Anbetung verdient hat, in all seiner Majestät, angebetet von den Engeln. Er kommt in diese Welt, er wird Mensch, er nimmt Knechtsgestalt an und unterwirft sich den Schwachheiten des Menschseins. Ohne Sünde, muss gesagt werden. Er selbst, wie es auch hier heißt, er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Ganz im Gegensatz zu uns. Wir, die wir tagtäglich sündigen, die wir Sünde anhäufen tagtäglich, können nicht von uns sagen, wir haben keine Sünde getan. Wir können auch nicht sagen, es ist kein Betrug in unserem Mund gefunden worden. Ja? Wir mögen vielleicht sagen, ich bin doch kein Betrüger. Aber doch ist es so, dass nach Gottes Maßstab alle Menschen Lügner sind. Ja? Alle Menschen Betrug in ihrem Mund haben. Denn wer redet Tag ein, Tag aus, nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ein Christ wird natürlich verändert, dass er die Lüge hassen sollte und die Sünde hassen sollte und da auch natürlich wächst im Glauben und diese Dinge mehr und mehr ablegt, aber doch unterscheiden wir uns vom lebendigen Gott und wir werden dem, zu dem wir berufen sind, nie vollkommen gerecht werden, vollkommen gleich werden, bis unser Leib erlöst wird und doch leben wir in diesem Prozess der Heiligung. Aber der Herr Jesus, er hat also einen Wachstumsprozess, der nicht aufhört, bis wir bei ihm sind. Er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ja, das ist doch das Wunderbare, das Verhalten des Herrn. Ja, in Jesaja heißt es, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ein Lamm, das sich auch nicht wehrt, das es einfach über sich ergehen lässt, wenn es geschlachtet wird, so hat der Herr Jesus sich nicht gewehrt, obwohl er die Macht gehabt hätte, ja, Engelheeren zu befehlen, den Vater zu bitten um Engelheere, um ihn zu befreien, hat er das nicht getan. Und wir können uns vorstellen, dass ein Mensch, der das alles durchmacht, und er wüsste, er hat diese, also ein normaler, sündiger Mensch, und er hat diese Möglichkeit, sich aus der Situation zu befreien, dass er im schlimmsten Leid dann sagt, und so, jetzt ist genug, jetzt halte ich es nicht mehr aus, jetzt bitte ich den Vater um Befreiung oder steige vom Kreuz herab oder schlage die Feinde in die Flucht. Ja, all das wäre möglich gewesen, aber der Herr Jesus geht den Weg weiter, der für ihn wirklich ein schwerer Weg war. Ja, wir hatten es heute in der Anbetung, wie er in ringendem Gebet war und gebetet hat, Vater, wenn es möglich ist, so lass diesem Kelch an mir vorübergehen. Und da ist natürlich eine Anspielung, ja, oder so geht man davon aus, auch auf sein Verlassensein von Gott. Ja, denn als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment, wo er selbst zur Sünde gemacht worden ist, er der Heilige, dass das ein großer Schmerz für ihn war. Ja, ein unvorstellbar großer Schmerz, den wir nicht uns vorstellen können. Wir wissen ja, wenn wir an Schmerzen denken, an physischen Schmerz, ja, und an Folter denken, wer von uns denkt dann, das stehe ich locker durch, wenn ich in so eine Situation komme. Ja, ich denke, alle, wenn sie an sowas denken, ja, haben da eine gewisse Sorge, ob sie denn wirklich dem Herrn treu sein würden. Und das ist physischer Schmerz. Beim Herrn Jesus war eben diese Situation noch, er war getrennt von Gott. Gott hat ihn behandelt wie einen Verbrecher. Er war sein Richter. Denn es heißt in der Bibel, dass er das Gericht getragen hat, das wir verdient hätten. Er hing an unserer Stelle. Er hat unsere Stelle eingenommen. Eigentlich hätten wir Gericht verdient, für unsere Schuld und Sünde Verdammnis verdient. Wir hätten am Kreuz hängen müssen. Wir hätten ewiges Feuer verdient, aber der Herr Jesus ist durch diese Höllenqualen gegangen für uns, damit wir nicht da durchgehen müssen, wenn wir denn wahre Gläubige sind. Er hat sogar am Kreuz ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Normalerweise ist es so, dass wenn wir leiden, dann kommt der Gedanke hoch, es ist nicht fair, dass ich leide. Ja? Dann haben wir nicht Gefühle voller Liebe und Barmherzigkeit für die, die uns das antun. Aber der Herr Jesus hat genau so gebetet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es heißt weiter, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Ja. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Er hat uns heil gemacht. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, um unsere Krankheit zu heilen, nämlich die Sündenkrankheit, durch die wir alle gezeichnet sind, unter der wir schwer leiden. Geistlich tot sind wir in Sünden gewesen, aber er hat das auf sich genommen und durch seine Wunden ist uns eben Heilung widerfahren, durch sein Erlösungswerk, sein Leiden und Sterben. Und das hat er selbst an seinem Leib eben getragen. Er hat am Kreuz unsere Schuld und Sünde auf sich genommen und getragen und vollkommen gesühnt. Es war ein Opfer, das Gott angenommen hat. Das beweist uns seine Auferstehung. Es ist von Gott angenommen worden, es ist Gott wohlgefällig. Und deswegen taugt dieses Opfer auch wirklich, um all unsere Schuld und Sünde wegzunehmen. Deswegen sagt uns die Schrift auch, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Manch einer von uns mag denken, wir sind zu große Sünder, als dass wir Errettung verdient hätten. Die Sündenschuld ist zu groß, es hat sich zu viel angehäuft, wir haben zu viel Erkenntnis gehabt und trotzdem gesündigt. Die Schrift sagt aber, es gibt keine zu großen Sünder. Paulus nennt sich ja den größten Sünder und ihm ist Erbarmung widerfahren. Deswegen, wenn wir denken, wir sind zu große Sünder, dann müssen wir an sein Erlösungswerk denken, dass sein Blut ausreicht für die größte Sünde und für den größten Sünder. Wir dürfen auch sein Blut nicht schmälern, indem wir sagen, wir sind zu große Sünder, als dass sein Blut das abdecken kann. Dann würden wir das Erlösungswerk schmälern. Es reicht aus für alle Schuld und Sünde. Er macht uns heil. Wenn wir zu Christus kommen, an ihn glauben, auf ihn vertrauen, macht er uns heil, reinigt uns vollkommen von aller Schuld und Sünde. Er wirft sie ins tiefste Meer und möchte nicht mehr daran gedenken. Ein Aspekt, der hier auch mit ausgedrückt wird, ja, ist, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Ja, am Kreuz wurde auch die Macht der Sünde gebrochen. Es ist nicht so, dass wir weiterhin sündigen müssen. Der Jesus hat auch das erledigt. Er hat die Macht der Sünde besiegt. Und dadurch ist es uns möglich, der Gerechtigkeit zu leben. Nicht mehr als sündige Menschen wie vorher, sondern als Gerechte. Paulus, das muss man natürlich betonen, nennt sich trotzdem in Gegenwart den größten Sünder. Und damit drückt er aus, dass wir immer noch in diesem Leib sind, in diesem gefallenen Leib, und nicht aufhören werden zu sündigen. Aber doch befähigt uns Gott, ein gerechtes Leben zu führen, das ihm gefällt, das ihm wohlgefällig ist. Trotz aller Schwachheit und Dinge, die uns immer wieder beschweren, vergibt er uns immer wieder aufs Neue und hilft uns zu wachsen und ihm ähnlicher zu werden. Und so dürfen wir tatsächlich der Gerechtigkeit leben. Das ist eine Verheißung. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Ja, ein Schaf, das in die Irre geht, das ist ein Schaf, das keinen Hirten hat oder das einen Hirten hat, der selbst in die Irre führt. Und tatsächlich spricht der Herr Jesus auch solche Hirten an. Und wenn wir die geistlichen Führer unseres Landes ansehen, dann sehen wir, dass es viele, viele Hirten gibt, die in die Irre führen. Und so war es auch zu Jesu Zeiten. Das war damals so, das ist heute so, das war immer so seit dem Sündenfall. Schafe, die in die Irre gehen, Schafe, die auch, wenn wir die Referenzstelle in Jesaja 53 betrachten, jeder wandte sich auf seinen Weg, also die auch auf sich bezogen sind, die egoistischen, die an sich zuerst denken und dann vielleicht an die anderen. Also Schafe, die ganz dringend Hilfe benötigen. Hallo. So ganz kurz, um euch abzuholen, wir haben das Thema heute der gute Hirte und sind bei dem Punkt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, wir sehen hier, ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und so sind erstmal alle Menschen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, die ja, von Jesaja 53 her, sich jeder auf seinen Weg wendet, das heißt auf sich bezogen sind. Und das trifft doch auf die Menschheit im Allgemeinen zu, dass der Mensch zuerst an sich selbst denkt. Ja, dass sich jeder selbst der Nächste sozusagen ist. Das kommt ganz besonders zum Ausdruck, wenn die Not groß ist. Ja, wenn wir im Überfluss leben, im Materialismus, dann können wir aus unserem Überfluss heraus an die anderen denken. Und das ist auch der Fall, aber in Extremsituationen, da denkt man an sich selbst und ist sich selbst der Nächste. Dazu die Situation, dass der Mensch eben ja, viele falsche Hirten hat, ja, die geistlichen Führer unseres Landes und auch der damaligen Zeit. Es sind Führer, die in die Irre führen, die eben nicht den Weg zum Heil aufzeigen, sondern in andere Richtungen führen, die Gott nicht wohlgefällig sind. Und jetzt heißt es hier, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Der Herr Jesus sagt eben von sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat uns bewiesen, dass wir ihm nicht egal sind, indem er bereit war, sich hinzugeben und sein Leben zu lassen. Er hat sich für uns hingegeben. Und er hat am Kreuz das Gericht erduldet, das wir verdient hätten. Und zu diesem Herrn durften wir kommen, zu diesem Herrn durften wir finden. Er wurde der Hirte und der Hüter unserer Seelen. Er selbst hat ausgerufen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er ruft also die Menschen zu sich, er sagt, kommt zu mir mit all eurer Last. Und die Last, die den Menschen am meisten beschwert, die am schwersten auf ihm lastet, ist die Sündenlast. Tagtäglich häufen wir Sünden an und der Herr möchte, dass wir zu ihm kommen und Vergebung empfangen, dass wir die Sünden abgeben, weil er selbst am Kreuz für die Sünde bezahlt hat und gesühnt hat. Und so ruft er die Sünder zu sich. Wir sehen im Neuen Testament immer wieder, dass der Herr Jesus die Sünder liebte, dass er mit ihnen gegessen hat, um ihnen den Weg des Heils aufzuzeigen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und natürlich dürfen wir auch mit unseren Sorgen und Nöten zum Herrn kommen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass wir erstmal Vergebung empfangen, dass wir wirklich neu werden, dass wir Vergebung empfangen und neue Menschen werden. Und wir dürfen dann auch alle Sorgen und Nöten zu dem Hirten und Hüter unserer Seelen bringen. Er ist also der gute Hirte, ja, der gute Hirte, der über seine Schafe wacht und der gute Hirte, der auch unsere Seelen behütet und uns durchträgt, der Hüter unserer Seelen. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung, die sich aus dem Neuen Testament und aus den Aussagen Jesu und der Apostel ergibt. Die Bibel sagt, kehr um und glaub an das Evangelium oder tu Buße und glaub an das Evangelium. Und das Evangelium, zeigt uns die Bibel ganz klar, ist nicht eine Option, es ist eine Verpflichtung. Gott gebietet, Buße zu tun. Es ist ja heutzutage so, es gibt viele Religionen. Ja, und auf dem Markt der Religionen, so denken viele Menschen, kann man sich halt eine aussuchen, die einem besonders passt. Das kann das Christentum sein, kann der Islam sein, kann der Buddhismus sein, kann die Esoterik sein. Die Bibel sagt uns aber, dass der einzige Weg zu Gott Jesus Christus ist. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und warum ist Jesus der einzige Weg? Jesus ist der einzige Weg, weil er allein das Sündenproblem wirklich gelöst hat. Er allein ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, ist ans Kreuz gegangen, um für uns zu sterben. Und dieses Opfer hat Gott angenommen und er nimmt kein anderes Opfer an. Ja, wenn wir Menschen Opfer bringen, vielleicht Bußübungen tun und denken, dadurch bekommen wir Vergebung, ist das vor Gott nicht annehmbar. Sondern sein Weg, den hat er geoffenbart in seinem Wort, in der Bibel, in seinem heiligen Wort. Und dort wird uns aufgezeigt, dass wir durch ihn zum Vater kommen können. Und deswegen heißt es auch, dass Gott allen Menschen gebietet, Buße zu tun. Das heißt, wenn man konfrontiert wird mit dem Evangelium, ist das gleichzeitig eine Verpflichtung an dich. Wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du noch nicht ewiges Leben hast, ruft Gott dich dazu auf, zu Jesus zu kommen und Jesus anzunehmen, sein Erlösungswerk anzunehmen, allein darauf zu vertrauen, was er für dich getan hat. Also für dich, wenn du noch nicht gläubig bist, gibt es diesen Ruf, diese Verpflichtung, komm zu Jesus. Und die Bibel sagt uns ganz klar, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und für diejenigen, die ihr schon gläubig seid, heißt es, folge ihm nach, auch im Leid. Wir hatten gesehen, dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat. Der Jesus, der also nicht einfach sagt, jetzt leidet mal, wenn es sein muss, sondern der Herr Jesus, der selbst gelitten hat, der das schwerste Leid durchgemacht hat für dich und für mich, was wir uns vorstellen können. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen im Leiden und auch wir sollen bereit sein zu leiden, wenn es zum Beispiel darum geht, sich zu ihm zu bekennen. Wenn wir in Verfolgung kommen oder in dieser Gesellschaft ausgelacht werden, dass wir trotzdem uns zu ihm bekennen und nicht sagen, das ist mir alles zu schwer, das ist mir alles ja, mit zu viel Versuchungen verbunden, ich folge dem Herrn nicht mehr nach. Nein, wir sollen ihm nachfolgen, egal was es auch kostet. Dazu sind wir berufen worden. Also so viel zum Punkt, der gute Hirte lässt sein Leben. Er hat uns bewiesen, dass er der gute Hirte ist. Ihm dürfen wir dankbar sein und ihn dafür auch anbeten. Dann haben wir den Punkt, der gute Hirte fügt uns zur Herde hinzu. Ja. Ist irgendwas mit der Reihenfolge falsch? Jetzt sehen wir alle Verse schon. Wir gehen aber trotzdem Vers für Vers durch. Psalm 100, Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, ein wunderbarer Psalm. Hier jetzt nur dieser eine Vers aus dem Psalm. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Und dann die Aussage, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, wir sehen hier, dass er souverän ist. Er ist Gott und wir haben es ihm zu verdanken, sowohl, dass wir existieren, er ist unser Schöpfer, als auch, wenn wir zu seinem Volk gehören, dass wir dazu gehören dürfen. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Natürlich in dem Zusammenhang bezogen auf das Volk Israel, das muss man ganz klar sehen, es bezieht sich auf das Volk Israel. Er hat also das Volk Israel sich erwählt und dieses Volk berufen und dieses Volk, das sind auch die Schafe seiner Weide. Allerdings sehen wir natürlich im Neuen Testament, dass das ganz klar auch auf die Gläubigen der Gemeinde zutrifft, dass auch wir Teil des Volkes Gottes sind, der Gemeinde. Nicht zu verwechseln mit dem Volk Israel. Wir dürfen zur Gemeinde gehören, die besteht aus Juden und Heiden auf der ganzen Welt. Und auch das wird uns ausgedrückt in zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 9, dass das Gnade ist. Das heißt, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ja, die Bibel spricht immer wieder davon, dass die Errettung, dass das Heil Gnade ist, ein Geschenk Gottes ist, so auch in Epheser 2, dass wir es Gott zu verdanken haben Und dass es die Gnade ist, die uns in ihm, in Christus, vor ewigen Zeiten schon gegeben wurde. Und dass es aufgrund seines eigenen Vorsatzes eben geschah und nicht aufgrund unserer Werke. Und deswegen können wir mit Recht sagen, dass wir alles Gott zu verdanken haben. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf und uns somit auch zur Gemeinde hinzugefügt. Wir haben es also ihm zu verdanken, wenn wir gläubig sein dürfen und wenn wir Teil der Gemeinde sein dürfen. Und so heißt es auch in Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Also auch hier haben wir eben diese Auseinandersetzung zwischen Juden und Heiden. Die Juden haben das Wort abgelehnt. Die Heiden, die waren froh, als sie hörten, dass das Heil auch zu den Heiden geht, ja, dass das Heil auch für die Heiden bereitet ist, wo Paulus dann sagt, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und sie waren froh, als sie das hörten und priesen das Wort des Herrn. Und wir haben hier den Zusatz, es wurden alle die Gläubigen, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das ist auch das, was der Herr Jesus sagt, dass wenn jemand zum rettenden Glauben an den Herrn kommt, dass das ein Wunder ist. Ja, es ist unmöglich bei Menschen, aber es ist möglich bei Gott. Ja, unmöglich, dass ein Mensch gerettet wird. Warum? Weil der Mensch so gegen die Wahrheit ist von Natur aus. Er ist von Natur aus Sünder, gegen die Wahrheit und wird von sich aus nicht sagen, das ist alles richtig und wahr, sondern der Heilige Geist wirkt am Herzen des Menschen, so wie bei Lydia, wo es heißt, Gott öffnete ihr das Herz, sodass sie auf alles Acht hatte, was von Paulus zu ihr geredet wurde. Wenn der Herr dieses Wunder tut, dann ist es möglich, dass Menschen gerettet werden. Und so war es hier auch der Fall. In der Apostelgeschichte weiter vorne wird uns gesagt, dass die, die gerettet werden, auch zur Gemeinde hinzugefügt werden. Kapitel 2, Verse 36 bis 37. Und jeden Tag waren sie, 46 bis 47, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Bibel spricht davon, dass wir in dem Moment, wo wir gläubig werden, Teil der weltweiten Gemeinde Jesu werden. Das heißt, egal wo die Gläubigen sich auf der ganzen Welt befinden, sie gehören zu dem einen Leib, nämlich zu dem Leib Christi, in demselben Moment. Nun war es aber auch hier so, hier war die erste Gemeinde entstanden, es war die einzige Gemeinde, die hier existierte. Ja. Es existierten nicht viele verschiedene Gemeinden und Denominationen, sondern eben nur diese Gemeinde in Jerusalem. Danach kamen weitere Gemeinden in anderen Orten dazu. Und es war ganz klar, dass derjenige, der gläubig wurde, dann auch Teil der ersten Gemeinde wurde, also auch Teil der örtlichen Versammlung war. Und wir sehen hier die Haltung, die Gesinnung, die sie hatten. Sie waren beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Das sind alles wichtige Dinge, die auch wir uns zu Herzen nehmen sollten, diese Gesinnung zu haben und so auch die Gemeinde und die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen wertzuschätzen. Ja, und wie können wir diesen Punkt jetzt ganz konkret auf uns anwenden? Zum einen, dass auch wir ja, diese Freude, diese Dankbarkeit haben. Ja, sie priesen das Wort des Herrn, sie wurden froh und priesen das Wort des Herrn, dass wir uns freuen über die unverdiente Gnade. Dass wir auch wirklich wissen dürfen, wir haben alles Gott zu verdanken. Wir haben es ihm zu verdanken, dass wir Teil seiner Herde sein dürfen, dass wir gläubig sein dürfen und dafür können wir eigentlich gar nicht aufhören, dankbar zu sein. Sollten wir nicht aufhören, wir tun es leider zu oft, aber wir sollten nicht aufhören, dankbar zu sein über diese unverdiente Gnade, über dieses Geschenk. Ja, wie ist es denn, wenn ein Kind ein Geschenk bekommt, auf das es sich schon lange gefreut hat, ja, zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Es ist doch eine, normalerweise eine riesige Freude dabei, eine riesige kindliche Freude. Ja. Man muss sagen, in der heutigen Zeit ist es nicht immer so, weil teilweise die Kinder überhäuft werden mit Geschenken. Aber jetzt gehen wir mal noch davon aus, dass das der Fall ist, dass diese riesige Freude da ist. Ja. Das kann für uns auch ein Vorbild sein, dass auch wir diese riesige Freude haben über das Geschenk, das Gott uns geschenkt hat, das weit größer ist als alles, was Kinder geschenkt bekommen oder wir an Dingen geschenkt bekommen, ist doch sein Evangelium. Ist doch, dass der Herr bereit war, für uns zu leiden und zu sterben. Dass er uns erkauft hat mit seinem Blut, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass wir Teil seiner Herde sein dürfen. Das ist doch ein Geschenk, über das wir uns stets freuen sollten. Also sei dankbar. Dann in dem Psalm haben wir die Aufforderung, erkenne Gott. Ja, erkennt, dass der Herr Gott ist. Erkenne ihn und seine Souveränität. Weil hier kommt ja auch zum Ausdruck, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Dass wir also nicht etwas uns selbst zuschreiben, sondern alles Gott zuschreiben und einfach in seiner Erkenntnis wachsen und dadurch auch ihn mehr lieben. Und dann ein weiterer Punkt, bleibe bei dem Hirten und bei seiner Herde. Auch das ist die Berufung Gottes, dass wir berufen worden sind, Teil der Herde zu sein, Teil der Gemeinde zu sein und eben auch bei der Gemeinde zu bleiben. Die ersten Christen waren Teil der ersten Gemeinde und das war eine bibeltreue Gemeinde. Woran sehen wir das? Wir sehen es daran, dass sie in der Lehre der Apostel blieben. Also das, was die Apostel ihnen gelehrt haben, darin blieben sie. Wo haben wir heute die Lehre der Apostel? Wir haben sie niedergeschrieben in seinem Wort. Denn es gibt heute keine Apostel mehr, die irgendwo unterwegs sind. Es gibt falsche Apostel, aber es gibt keine wahren Apostel, im engeren Sinne natürlich, im Sinne von ausgesandt, was das Wort ja auch bedeutet, sind wir alle Ausgesandte, die das Evangelium darbieten sollen. Also wir sollen in dieser Lehre bleiben, das heißt im Wort Gottes. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns auch örtlich einer bibeltreuen Gemeinde anschließen sollen. Nicht irgendeiner Gemeinde, nicht Hauptsache Gemeinde, sondern eine Gemeinde, die in Übereinstimmung mit dem Wort lehrt und lebt und ja, das so praktiziert, wie es die Bibel uns sagt. Bleibe bei dem Hirten und bei der Herde. Und wenn wir die Bibel so betrachten, dann sehen wir, ganz viele Gebote der Bibel beziehen sich auf die Gemeinde. Ja, auf Gaben, die wir zum Beispiel in der Gemeinde zur Anwendung bringen sollen. Wir sollen uns gebrauchen lassen, um den Geschwistern zu dienen in der Gemeinde. Wir sollen Gott in der Gemeinde anbeten. Also es gibt ganz viele Gebote, denen kann man nur gehorchen, wenn man sich auch verbindlich einer örtlichen Gemeinde anschließt. Da reicht es nicht, wenn wir sagen, ich gehöre zur universellen Gemeinde, bin mal da, sondern es ist ganz klar, dass wir zur Herde, auch zu einer örtlichen Herde, Gemeinde gehören sollen und dort dienen sollen, die Geschwister kennenlernen sollen, sie lieben sollen, ja, all das eben praktizieren sollen, was die Bibel uns sagt. Und dementsprechend möchte der gute Hirte uns gebrauchen. Er gebraucht uns, er hat uns auch dazu berufen, uns eben zu gebrauchen. So lesen wir in Hebräer 13, Verse 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, es ist ein Wunsch, der hier zum Ausdruck gebracht wird. Er betont erstmal, der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe. Ja, der Herr Jesus ist der große Hirte der Schafe. Er war eben bereit zu leiden und zu sterben. Er hat sein Blut vergossen, ja, das Blut des ewigen Bundes. Er hat durch sein Blut den neuen Bund eingeweiht und der neue Bund gründet sich auf dem Blut Jesu. Und Er möchte uns gebrauchen, uns ausrüsten. Das heißt, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Ja, der Epheserbrief sagt uns, dass die Werke, in denen wir wandeln sollen, schon vorbereitet sind. Wir sollen in diesen Werken wandeln, in den Werken Gottes, also Gottes Willen tun. Und da haben wir es natürlich nötig, dass wir ausgerüstet werden. Dass wir ausgerüstet werden von dem guten Hirten, durch den guten Hirten. Und das möchte er auch tun. Er rüstet uns dazu aus und befähigt uns wirklich, seinen Willen zu tun. Das heißt, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Das haben wir also auch ihm zu verdanken, wenn wir etwas Gutes für ihn tun. Trotzdem ist es so, sagt uns die Bibel, und wir kommen auch gleich drauf noch zu sprechen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen sollen. Wir sollen uns also nicht zurücklehnen und sagen, jetzt warte ich mal ab, bis der Herr etwas Gutes wirkt durch mich, sondern wir sollen uns ihm hingeben und uns ihm zur Verfügung stellen, um uns gebrauchen zu lassen. Philipper 2, Verse 12 bis 13, da kommt das sehr gut zum Ausdruck. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also wir haben hier eine klare Aufforderung, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Und auch der Herr Jesus hat uns gelehrt, Gott zu fürchten. So wird uns in der Bibel immer wieder gesagt, wir sollen Gott fürchten. Allerdings ist diese Furcht nicht eine knechtische Angst, ja, dass wir voller Angst Gott begegnen, sondern gleichzeitig sagt uns Johannes, dass die Liebe die Furcht austreibt. Ja? Das heißt, wir haben eine Gottesfurcht und wir haben gleichzeitig die Liebe Gottes. Und Gott wirkt so in uns, dass das beides Hand in Hand gehen kann, was menschlich gesehen von der Logik her eigentlich ein Widerspruch erscheint, kann Gott beides schenken. Dass wir Gott fürchten, weil wir wissen, er ist der allmächtige Gott. Er kann alles tun, was ihm gefällt. Wir sind komplett in seiner Hand. Er hält die Geschicke der Erde in dieser Hand, dieser Welt, dieses Universums. Und egal, was uns begegnet, es muss alles letztendlich bei ihm vorbei. Er lenkt alles souverän und deswegen sollen wir ihn fürchten. Und wir sollen unsere Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen. Das bedeutet jetzt aber nicht auf einmal, dass wir durch Werke gerettet werden. Durch Furcht und Zittern das Verwirklichen bedeutet, dass wir das, wozu wir berufen sind, eben mit Furcht und Zittern auch umsetzen. Nicht unser Heil, sondern unseren Dienst für den Herrn. Das Heil gründet sich allein auf dem, was er vollbracht hat. Wir werden eben nicht durch Werke gerettet, allein aus Gnade. Aber wir sind aufgefordert, uns ihm zur Verfügung zu stellen, unsere Glieder ihm hinzugeben, um uns gebrauchen zu lassen. Und hier appelliert die Bibel immer wieder auch an unsere Verantwortung. Und wenn wir uns ihm so zur Verfügung stellen und er uns gebraucht, könnte es aber sein, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut habe ich es gemacht. Ja? Wir werden es vielleicht nicht ausdrücklich so sagen, aber der innerliche Gedanke, ja, und das Gefühl des Stolzes kann schon sehr schnell aufkommen. Ja? Da sind wir sehr anfällig dafür. Ja? Und damit wir nicht auf die Idee kommen, dann uns zu rühmen und uns auf die Schulter zu klopfen, führt Paulus das weiter auf und sagt aus und sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir dürfen dann trotzdem wissen, dass er beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und wenn der Herr uns gebraucht hat, dürfen wir wissen, wir haben das ihm zu verdanken. So wie die 24 Ältesten in der Offenbarung dann ihre Kronen vor dem Herrn niederwerfen, weil sie ihm alles zuschreiben und wissen, ihm haben sie alles zu verdanken, dürfen auch wir das wissen. Das heißt, wir sollen das Wort nehmen, wir sollen seine Verheißungen nehmen, wir sollen dem Wort gehorchen, das sollen wir alles tun, aber wir sollen das im Vertrauen auf seine Kraft und seine Macht tun. Nicht aus eigener Kraft, sondern darauf vertrauen, dass er uns gebraucht. Und wenn der Herr Gelingen schenkt, dann dürfen wir ihm das zuschreiben und ihm dafür Dank sagen. Und in Römer 6, Vers 11 gibt es eine Aufforderung, die euch ganz bekannt sein sollte. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir hatten vorher gesehen, dass der Herr Jesus am Kreuz auch die Macht der Sünde gebrochen hat. Am Kreuz hat er nicht nur gesühnt für unsere Schuld und Sünde, sondern er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und dadurch sind wir nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Kein Gläubiger kann sagen, ich bin verpflichtet zu sündigen. Kein Gläubiger darf aber auch sagen, ich habe sündlose Vollkommenheit erreicht. Denn solange wir in diesem Leib sind, ja, werden wir noch sündigen, aber wir sind nicht mehr dazu verpflichtet. Wir haben also durch den Herrn Jesus die Befähigung, auch zu überwinden und zu siegen, und danach sollen wir streben. Und das bedeutet auch, dass wir glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir glauben, um gerettet zu werden, nämlich um das Evangelium zu empfangen. Wir glauben aber auch, um in der Heiligung zu wachsen. Auch da sollen wir glauben. Glaubt daran, dass ihr tot seid für die Sünde, weil der Herr Jesus die Macht der Sünde am Kreuz gebrochen hat. Und glaubt, dass ihr jetzt für Gott lebt. Er hat uns auferweckt zu einem neuen Leben, damit wir eben in der Neuheit des Lebens wandeln. Und das ist eine Glaubenssache. Ja, es kann sein, dass wir sehr mit uns selbst beschäftigt sind, sehr auf uns selbst schauen und denken, die Sünde ist so groß, ich kann Gott nicht dienen. Stattdessen sollten wir weg von uns schauen. Wir sollten natürlich wissen, dass wir Sünder sind, aber wir sollten weg von uns schauen auf den Herrn und wissen, er ist heilig, er ist vollkommen, er hat uns berufen, um ihm zu dienen. Deswegen haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dann noch die Stelle aus dem Epheserbrief, Epheser 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also hier nochmal die Aussage, dass die Errettung aus Gnade geschah, dass sie nicht aus uns ist, sondern dass die ganze Errettung Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Niemand kann, wenn er mal beim Herrn ist, sich auf die Schultern klopfen und sich das zuschreiben, dass er gerettet wurde, sondern er wird es Gott zuschreiben und so auch, wenn wir ihm dienen durften. Aber wir sollen uns auch entsprechend, wie gesagt, uns ihm zur Verfügung stellen, um in diesen Werken zu wandeln. So viel für heute. Wir wollen nächstes Mal dann weitermachen mit dem Thema, nächstes Mal oder ein anderes Mal, wo wir dann auch noch das Thema haben, seine wunderbare Bewahrung und Führung bis zum Ziel und vielleicht noch andere Aspekte. Ich möchte zusammenfassen, wir haben zum einen gesehen, dass der Herr Jesus der gute Hirte ist. Der gute Hirte hat uns bewiesen, dass er es ist, indem er wirklich für uns gestorben ist. Und das soll jeder von euch und ich selbst, wir sollten uns das zu Herzen nehmen, darüber dankbar sein, dass er das wirklich getan hat und auch wissen, er hat uns wirklich so sehr geliebt. Es gibt jemanden, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Und diese Liebe sollte uns ein Vorbild sein, dass wir die anderen Schafe der Herde lieben, dass wir diese Liebe auch praktizieren, dass wir einander dienen. Dazu sind wir eben berufen worden, dass er uns gebrauchen möchte. Er hat uns zu seiner Herde hinzugefügt, um Teil der Herde zu sein und dieser Herde zu dienen, eben unter dem guten Hirten, dem wir alles zu verdanken haben und der alles wirkt. Vielen Dank.